in einer fensterlosen Industrieanlage in Las Vegas, bewacht von einem Team, dessen Logo, also das musst du dir mal vorstellen, ein fletschender Dinosaurier ist. Da passiert aktuell etwas völlig Absurdes.
Oh ja?
Jeden Tag werden dort Tausende, also wirklich Zehntausende, teils extrem seltene antiquarische Bücher angeliefert. Aber den Mitarbeitern dort geht es null ums Lesen.
Nee, absolut nicht.
Die schneiden die Buchrücken massenhaft ab, jagen die losen Seiten durch so industrielle Hochgeschwindigkeitsscanner und schreddern das Papier danach restlos. Und das alles passiert nur aus einem einzigen Grund, nämlich um den unstillbaren Datenhunger moderner KI-Modelle zu füttern. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Prompt mich mal. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
Genau, auch von mir hallo. Wir befassen uns in unserer heutigen tiefgehenden Recherche mit einem Phänomen, das die Grenzen zwischen der physischen und der digitalen Welt auf juristisch hochkomplexe Weise verschwimmen lässt.
Mhm.
Wenn wir normalerweise über das Training von großen Sprachmodellen sprechen, dann haben wir ja meistens Bot-Netzwerke im Kopf, ne?
Ja, genau. Dieses typische automatisierte Web-Scraping halt.
Richtig, wo einfach das Internet durchforstet wird. Aber heute analysieren wir mal, warum gigantische Tech-Konzerne plötzlich die analoge Welt leer kaufen. Also, wenn du uns heute bis zum Ende zuhörst, wirst du die technologische Notwendigkeit hinter dieser physischen Zerstörung verstehen.
Und das ist wirklich ein Krimi, kann ich schon mal sagen.
Absolut. Du wirst die juristischen Schlupflöcher zwischen US- und EU-Recht durchdringen und letztendlich erkennen, was diese Entwicklung für die Zukunft von Urheberrecht und auch der technologischen Souveränität bedeutet.
Ja, und die Geschichte, wie das überhaupt aufgeflogen ist, die beginnt in der Antiquariatsbranche. Da haben sich nämlich in letzter Zeit so völlig untypische Käufer gemeldet.
Mhm. Was heißt untypisch in dem Fall?
Naja, wir reden hier von Großbestellungen. Da hat jemand hunderte oder tausende Bücher querbeet bestellt. Also wirklich ohne jeden inhaltlichen Zusammenhang.
Okay.
Und der Preis, der schien einfach überhaupt keine Rolle zu spielen. Und noch viel kurioser, der Erhaltungszustand der Bücher war denen völlig egal.
Ach krass.
Ja. Und wenn jemand den Zustand antiquarischer Bücher ignoriert, dann geht es ihm ja offensichtlich nicht um das Buch als Sammelobjekt, oder?
Nee, das ergibt dann keinen Sinn.
Eben, es geht rein um die Extraktion der darauf gedruckten Daten.
Ja, und da haben dann Buchhändler und auch einige investigative Journalisten diese Anomalie natürlich bemerkt. Und das finde ich so genial. Die haben einen sehr analogen Trick angewandt, um diese digitalen Riesen zu überlisten.
Oh ja, die Peilsender-Aktion.
Genau. Die haben in einer dieser Großlieferungen von, ich glaube, es waren so rund 1000 Büchern, einfach einen kleinen, handelsüblichen Peilsender geschmuggelt.
Krass. Einfach so zwischen die Seiten oder in den Karton.
Wahrscheinlich gut im Kartonversteck, ja. Und die Route von diesem Paket, die ließ sich dann quasi quer durch die USA verfolgen. Das startete in Kalifornien, machte dann verschiedene Zwischenstopps in Logistikzentren und landete schließlich genau in jener Industrieanlage in Las Vegas, die du eingangs erwähnt hast.
Aha.
Und das Ironische daran ist ja, diese Anlage gehört zu einem Tech-Konzern, der in den 90ern mal als reiner Online-Buchhändler angefangen hat.
Ja. Das ist, also die Ironie ist wirklich kaum zu überbieten. Und diese Anlage operiert unter so einem internen Codenamen. VGT3 heißt das.
Mhm.
Und durch Insider-Informationen, die dann im Zuge dieser Peilsender-Aktion an die Öffentlichkeit kamen, wissen wir jetzt detailliert über dieses sogenannte destruktive Scannen Bescheid.
Destruktive Scannen, ja.
Genau. Das ist halt keine normale Digitalisierung, weißt du, wo jemand so mit weißen Handschuhen vorsichtig umblättert. Die Buchrücken werden maschinell abgetrennt.
Autsch.
Ja, tut weh, ne? Übrig bleibt einfach ein stapelloses Papier, der sich extrem schnell und automatisiert einlesen lässt. Das Buch als physisches Objekt, das hört in dem Moment auf zu existieren.
Mhm.
Das ist ja wie so eine umgekehrte Bibliothek, oder? Statt Wissen zu bewahren, arbeitet dort einfach eine Buchfressmaschine und das Wissen wird physisch vernichtet, um es digital zu absorbieren.
Das ist ein gutes Bild, ja.
Aber wenn man sich mal anschaut, wie unfassbar aufwendig das ist, also Bücher weltweit aufkaufen, transportieren, zerschneiden, scannen, entsorgen, da drängt sich mir sofort eine Frage auf. Das Internet ist doch eigentlich voll von Texten. Warum weichen diese Konzerne mit so einem enormen finanziellen Aufwand auf die physische Welt aus?
Das ist eine super wichtige Frage und die Antwort ist eigentlich recht simpel. Der digitale Raum ist für diese Unternehmen schlichtweg zu einem rechtlichen Minenfeld geworden.
Okay, wie meinst du das?
Also, die Strategie des unregulierten Web-Scrapings, die wir ja alle kennen, die stößt zunehmend an harte Grenzen. Was da in GPT-3 passiert oder auch in ähnlichen Initiativen von anderen KI-Firmen, da gab es ja kürzlich auch dieses aufgedeckte Projekt Panama, das ist eine direkte Reaktion auf massive juristische Rückschläge.
Ah.
Ein sehr bekanntes KI-Unternehmen musste diese bittere Lektion ja gerade erst lernen. Die hatten für das Training ihres Modells unter anderem auf sogenannte Schattenbibliotheken zurückgegriffen.
Schattenbibliotheken, okay.
Genau, das sind gigantische, aber illegale Online-Datenbanken, in denen Millionen von urheberrechtlich geschützten E-Books und PDFs frei zugänglich herumliegen.
Das bedeutet also, die haben sich einfach die Raubkopien aus dem Netz gezogen, weil es halt bequem war, ne? Und maschinenlesbar.
Richtig. Aber die Autoren und die großen Verlage, die haben sich das nicht bieten lassen. Die haben diese Datensätze analysiert, haben ihre eigenen Werke darin gefunden und die Firmen dann vor Gericht gezerrt.
Und das wurde teuer, oder?
Sehr teuer. Das Ergebnis war ein Vergleich, bei dem dieses eine Unternehmen kürzlich, halte ich fest, 1,5 Milliarden Dollar an Verlage und Autoren zahlen musste.
Wow, 1,5 Milliarden. Okay, wenn man diese Summe mal in Relation setzt, dann wird die betriebswirtschaftliche Logik hinter dem Schreddern plötzlich absolut glasklar.
Genau das ist der Punkt.
Also bei 1,5 Milliarden Dollar Strafe für den digitalen Diebstahl, da ist es doch schlichtweg um ein Vielfaches billiger, Millionen von physischen Büchern für, was weiß ich, ein paar Euro das Stück legal auf dem Gebrauchtmarkt zu erwerben.
Exakt, die Rechnung geht für diese Konzerne voll auf. Deshalb greifen die auf ein echt weitreichendes Netzwerk an Mittelsmännern und Briefkastenfirmen zurück.
Briefkastenfirmen für Bücher?
Ja.
Eine davon agiert beispielsweise von Kanada aus. Und diese Firmen scannen systematisch den globalen Markt, übrigens auch ganz massiv den deutschen Antiquariatsmarkt.
Ach echt?
Ja, auch in Deutschland.
Ja, und die suchen da auch nicht wahllos. Die filtern nach sehr spezifischen Kriterien. Also bevorzugt werden Sachbücher aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die über eine saubere ISBN-Nummer verfügen.
Okay, aber warum genau diese Epoche?
Weil diese Epoche besonders wertvoll für das Training ist. Die Texte aus dieser Zeit haben eine extrem hohe redaktionelle Qualität.
Ah, okay.
Die wurden professionell lekturiert, die bieten komplexe Satzstrukturen und tiefes Fachwissen. Und gleichzeitig, und das ist der Clou, gibt es von vielen dieser Bücher keine legalen digitalen E-Book-Versionen.
Weil die vor der großen Digitalisierungswelle erschienen sind.
Ganz genau.
Das heißt, hochwertige Trainingsdaten sind quasi das neue Öl und diese alten Sachbücher sind unerschlossene Quellen.
Schön gesagt, ja.
Also die Firmen kaufen das Papier legal, verschiffen es containerweise in die USA und jagen es durch den Schredder. Und damit sind wir eigentlich am absoluten juristischen Kernproblem dieser ganzen Analyse angelangt.
Mhm.
Wir stoßen hier doch auf diese ja, philosophische und rechtliche Trennung zwischen dem physischen Trägermedium, also dem Papier, und dem darauf gedruckten geistigen Eigentum.
Richtig.
Erkaufen die sich denn durch den rechtmäßigen Erwerb des Papiers tatsächlich das Recht, den geschützten Text für ihr kommerzielles KI-Modell zu verwerten?
Und genau da wird es jetzt juristisch spannend. Das hängt nämlich fundamental davon ab, in welcher Rechtsordnung wir uns bewegen.
Mhm.
Die Scanner stehen nicht ohne Grund in den USA. Dort stützen sich die Tech-Unternehmen nämlich auf das Prinzip des Fair Use, kombiniert mit den Rechten des physischen Eigentums.
Fair Use, okay.
Wenn du in den USA, und das gilt übrigens auch bei uns, ein Buch kaufst, geht das physische Objekt in dein Eigentum über.
Logisch.
Du darfst es verschenken, du darfst es als Türstopper nutzen und es ist dir auch völlig freigestellt, es zu zerstören.
Okay. Die Argumentation der Firmen vor einem US-Gericht baut also auf einem, ich nenne es mal, juristischen Taschenspielertrick auf. Die sagen quasi, wir haben dieses Buch legal gekauft. Dann haben wir es kurzfristig gescannt, den Text als reinen Datenpunkt durch unser neuronales Netz fließen lassen und danach haben wir sowohl das physische Buch vernichtet als auch den ursprünglichen Scan gelöscht.
Exakt.
Deren Verteidigungslinie lautet also, dass sie zu keinem Zeitpunkt eine dauerhafte, unerlaubte Kopie behalten haben, die sie irgendwie verbreiten oder verkaufen könnten.
Genau, das ist ihr Argument.
Weißt du, das ist ein faszinierender Ansatz. Das ist in etwa so, als würde ich in den Plattenladen gehen, mir eine CD kaufen, die MP3-Dateien auf meine Festplatte rippen und die CD danach vor den Augen des Verkäufers mit einem Hammer zerschlagen.
Haha, ja.
Und Wenn dann die Polizei kommt, sage ich, hey, ich habe nur eine einzige Kopie, für die habe ich bezahlt, das Original existiert doch gar nicht mehr. Lassen sich Verlage das einfach so gefallen?
Naja, die Analogie trifft den Kern der US-Argumentation tatsächlich sehr gut. In den USA wird halt extrem stark abgewogen, ob eine Nutzung transformativ ist.
Transformativ?
Ja. Die Konzerne argumentieren, sie würden das Buch nicht kopieren, um es als Buch wieder zu verkaufen, das wäre ja illegal. Sondern sie transformieren es in etwas völlig Neues. Nämlich in statistische Gewichtungen innerhalb eines riesigen Sprachmodells.
Ah, okay.
Aber, und jetzt kommt der Unterschied, in Europa und speziell in Deutschland würde diese Argumentation sofort in sich zusammenfallen.
Warum?
Das deutsche Urheberrecht fokussiert sich stark auf den Akt der Vervielfältigung an sich. Bereits der eine Scanvorgang in dieser Maschine ist juristisch eine glasklare Vervielfältigung.
Oh, also der Akt des Kopierens an sich ist schon das Problem.
Genau. Ob du das Original danach verbrennst oder den Scan später löschst, das spielt für die initial begangene Urheberrechtsverletzung einfach gar keine Rolle. Wenn ein Unternehmen massenhaft geschützte Werke scannt, ohne den Urheber um Erlaubnis zu fragen oder ihn zu vergüten, dann ist das nach europäischem Recht illegal.
Verstehe. Und hinzu kommt ja auf europäischer Ebene auch noch die neue KI-Verordnung, oder? Der AI Act.
Richtig, der AI Act spielte eine riesige Rolle.
Der verlangt doch von den Entwicklern große Transparenz. Ich meine, die müssen künftig detailliert offenlegen, mit welchen Daten ihre Modelle trainiert wurden. Und die müssen nachweisen, dass sie das europäische Urheberrecht respektieren.
Ganz genau. Und nach diesen europäischen Maßstäben wäre dieses Dinosaurierlabor in Las Vegas also schlichtweg ein illegales Konstrukt.
Krass.
Aber selbst in den USA scheint diese Praxis des destruktiven Scannens juristisch auf sehr wackeligen Beinen zu stehen. Denn am Ende dreht sich vor Gericht alles um eine extrem technische Detailfrage, nämlich die Frage der Memorisierung.
Memorisierung? Also das Auswendiglernen?
Genau. Die Memorisierung ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt, an dem sich entscheiden wird, ob diese KI-Modelle das Urheberrecht fundamental verletzen oder nicht. Um das wirklich zu durchdringen, müssen wir kurz auf die Architektur von diesen neuronalen Netzen schauen.
Okay, erklär mal.
Ein großes Sprachmodell speichert ja keine PDFs oder Textdateien ab. Es liest Milliarden von Texten und passt währenddessen unzählige numerische Werte an. Das sind die sogenannten Parameter oder Gewichte. Das Modell lernt dabei abstrakte Konzepte, grammatikalische Strukturen und halt die Wahrscheinlichkeit, welches Wort auf ein anderes folgen sollte.
Okay, also eher wie ein Verständnis der Sprache, nicht wie eine Festplatte.
Richtig. Wenn das Modell so funktioniert, ist es vergleichbar mit einem menschlichen Autor, der tausende Bücher gelesen hat und dann einen eigenen, neuen Text schreibt.
Und das wäre von dieser Fair-Use-Doktrin gedeckt, oder?
Genau, das wäre rechtlich völlig fein. Das Problem entsteht aber, wenn das Netz während des Trainings bestimmten Texten zu viel Gewicht beimisst.
Ah.
Wenn ein Modell einen Text nicht nur als abstraktes Konzept lernt, sondern die Gewichte in den Neuronen so spezifisch anpasst, dass es den exakten Wortlaut tief in seiner Struktur speichert, das ist dann die Memorisierung.
Okay, verstehe. Wenn ich also die KI auffordere, schreibe mir das erste Kapitel von Harry Potter. Und die spuckt mir nicht nur eine Zusammenfassung aus, sondern rezitiert den Text wirklich Wort für Wort fehlerfrei, dann hat sie das Werk faktisch memorisiert.
Exakt. Und in diesem Moment ist das KI-Modell selbst zu einer illegalen Kopie des Buches geworden, völlig unabhängig davon, ob das physische Buch geschreddert wurde.
Oh wow. Das heißt, das Modell selbst ist die Raubkopie?
Ja. Und genau an diesem Punkt greift auch das amerikanische Fair-Use-Argument komplett ins Leere. Wenn das Modell das Werk faktisch in sich trägt und reproduzieren kann, dann ist es eben keine rein transformative Nutzung mehr.
Sondern einfach eine unlizenzierte Vervielfältigung.
Genau. Das Problem in der Praxis ist nur, die Beweisführung vor Gericht ist extrem komplex. Man muss ja irgendwie in die Blackbox dieses Algorithmus schauen und nachweisen, dass die KI nicht nur gut rät, sondern tatsächlich reproduziert.
Das stelle ich mir schwierig vor.
Ja. Die Buchbranche beginnt auch gerade erst, sich juristisch auf dieses komplexe Terrain zu begeben. Da reichen große Verlagsgruppen jetzt erste Klagen ein. Ein aktueller Fall dreht sich zum Beispiel um eine bekannte Kinderbuchreihe, Der kleine Drache Kokosnuss.
Oh, den kenne ich.
Da wird argumentiert, dass die KI nicht nur den Text, sondern auch den unverkennbaren visuellen und sprachlichen Stil des Urhebers absorbiert und illegal genutzt hat.
Das zeigt auf jeden Fall, dass der Widerstand wächst. Aber wenn wir mal so auf die Historie der Medienbranchen schauen, wirkt die Buchwelt im Umgang mit technologischer Disruption ja oft etwas, naja, träger.
Das kann man so sagen, ja.
Die Musikindustrie hingegen, das ist ein völlig anderes Kaliber. Die haben ja Anfang der 2000er Jahre durch so Tauschbörsen wie Napster bereits eine echte existenzielle Krise durchlebt.
Oh ja, das war heftig damals.
Die mussten damals diesen ganz harten juristischen Kampf gegen die digitale Entwertung ihrer Kunst führen. Und diese Narben, die machen sie heute natürlich extrem wehrhaft. Die Verwertungsgesellschaften in der Musikindustrie sind ja exzellent organisiert und die haben riesige juristische Ressourcen.
Absolut. Und das hat sich erst kürzlich in einem echt wegweisenden Verfahren vor dem Landgericht München gezeigt.
Was ist da passiert?
Die GEMA, die ja in Deutschland die Rechte der Musiker und Komponisten vertritt, hat dort einen bemerkenswerten juristischen Sieg gegen eine US-amerikanische KI-Firma errungen.
Ah, okay.
Diese Firma hatte ein generatives Modell entwickelt, das auf Zuruf komplette Songs komponieren und produzieren konnte. Die GEMA konnte jedoch nachweisen, dass die Firma ihr Modell systematisch mit urheberrechtlich geschützten Hits trainiert hatte. Und zwar ohne jegliche Lizenzen.
Um welche Songs ging es da?
Dann ging es um extrem bekannte Titel wie Atemlos oder Forever Young.
Okay, das Gerichtsurteil aus München ist deshalb so faszinierend, weil es doch die Brücke zwischen diesen beiden Rechtsordnungen schlägt, oder?
Ganz genau.
Da das beklagte Unternehmen in den USA saß, hat das deutsche Gericht amerikanisches Recht angewandt.
Ja.
Und selbst unter diesen, sagen wir mal, weicheren US-Bedingungen kamen die Richter zu dem Schluss, dass die KI die Originalsongs memorisiert hat.
Richtig. Die KI-generierten Lieder waren in Melodie und Struktur teilweise wirklich so identisch mit den Originalen, dass das Gericht feststellte, die geschützten Werke sind faktisch in dem KI-Modell selbst enthalten.
Es war also keine Inspiration, es war eine knallharte Reproduktion.
Exakt. Und dieser Beschluss ist eine Blaupause für alle Urheber, also auch für die Buchbranche. Er beweist nämlich, dass sich der technische Vorgang der Memorisierung juristisch fassen und vor allem auch sanktionieren lässt.
Das ist ja zumindest mal ein Hoffnungsschimmer.
Ja, dieser Sieg vor Gericht ist ein extrem wichtiges Signal. Aber er offenbart gleichzeitig auch das tiefer liegende strukturelle Dilemma Europas in dieser ganzen KI-Ära.
Was meinst du damit genau?
Naja, wir können in München hervorragende Urteile fällen. Wir können in Brüssel mit dem AI Act das weltweit anspruchsvollste Regelwerk für künstliche Intelligenz verabschieden.
Mhm.
Doch die Durchsetzbarkeit dieser Gesetze, die stößt an physische Grenzen.
Weil die Hardware nicht hersteht.
Genau. Die Serverfarmen, auf denen diese gigantischen Modelle trainiert werden, die stehen in Nevada oder Kalifornien. Die Container voller deutscher Bücher, die werden über den Atlantik verschifft und dort geschreddert. Solange die technologische Infrastruktur nicht auf europäischem Boden steht, bleibt unsere regulatorische Macht einfach extrem begrenzt.
Das ist dann diese Frage der technologischen Souveränität. Wer die Hardware besitzt, der diktiert in der Praxis die Spielregeln. Wenn wir unsere Daten, unser Wissen und unsere Urheberrechte wirklich schützen wollen, dann brauchen wir eigene europäische Rechenzentren in dieser Größenordnung.
Absolut. Und die Politik hat das Problem zumindest auf dem Papier auch schon erkannt. Es gibt da konkrete Pläne der Europäischen Kommission, sogenannte AI-Gigafactories in Europa hochzuziehen.
Gigafactories? Okay.
Aber wir reden hier von enormen Bauvorhaben, Genehmigungsverfahren und Milliardeninvestitionen. Bis diese Infrastruktur mal steht und europäische KI-Modelle auf Augenhöhe mittrainieren können, da vergehen Jahre.
Ja, das dauert.
Und in diesen Jahren schaffen die Tech-Giganten aus Übersee einfach unumkehrbare Fakten, indem sie die wertvollsten Datensätze der analogen Welt exklusiv in ihre Modelle überführen.
Das ist echt beunruhigend. Und diese Überführung des Wissens, die birgt ja eine gesellschaftliche Dimension, die weit über das bloße Urheberrecht hinausgeht.
Mhm.
Ich meine, Forscher weisen zunehmend auf die Gefahr hin, dass durch diesen Prozess das kollektive Gedächtnis privatisiert wird.
Ja, ein extrem wichtiger Punkt.
Technologisch gesehen ist es natürlich absolut sinnvoll, KI-Modelle mit den hochwertigen, redigierten Texten aus so Sachbüchern zu trainieren, anstatt sie irgendwie mit den oft fehlerhaften und unstrukturierten Textmassen aus Foren und sozialen Netzwerken zu füttern.
Ja, ein Modell, das aus lektorierten Büchern lernt, wird am Ende einfach präziser in seiner Argumentation und verlässlicher in seinen Fakten. Das ist ja klar.
Aber dieser Transfer muss halt transparent und legal erfolgen. Wenn physische Bücher in großem Stil vom Markt verschwinden und ihre Inhalte ausschließlich in geschlossenen, proprietären Algorithmen weniger Konzerne aufgehen, dann verlieren wir als Gesellschaft die unabhängige Kontrolle über unser kulturelles Erbe.
Das ist die große Gefahr.
Es fehlen dann einfach die digitalen Archive, die dieses Wissen für die Allgemeinheit sichern.
Ja, das fasst die Tragweite dieses Themas extrem gut zusammen. Wir sind da heute wirklich von einem fast schon skurrilen Kriminalfall um geschredderte Bücher, tief in die Architektur neuronaler Netze und das globale Urheberrecht abgetaucht.
Definitiv. Bevor wir aber zum Ende kommen, lass uns doch die logische Kette unserer heutigen Recherche noch einmal kurz und bündig nachzeichnen, damit wir das Wesentliche mitnehmen können.
Sehr gerne. Die Mechanik lässt sich eigentlich sehr klar strukturieren. Der Ausgangspunkt ist der zunehmende juristische Druck auf KI-Unternehmen im digitalen Raum.
Mhm.
Milliardenklagen wegen der Nutzung illegaler Schattenbibliotheken haben das unregulierte Webscrapping einfach hochriskant gemacht. Als direkte Reaktion darauf weichen diese Konzerne jetzt in die physische Welt aus.
Genau, die kaufen weltweit, auch im europäischen Antiquariatshandel, systematisch hochwertige, urheberrechtlich geschützte Bücher auf, um sie industriell zu scannen und anschließend zu vernichten.
Richtig. Und der juristische Hebel für dieses Vorgehen liegt im US-amerikanischen Fair-Use-Prinzip. Die Unternehmen berufen sich auf das Eigentumsrecht am physischen Buch und argumentieren, die Vernichtung des Papiers nach dem Scanvorgang verhindere die Entstehung einer dauerhaft illegalen Kopie.
Was ja in Europa so nicht funktioniert.
Exakt. Diese Argumentation ist in Europa völlig haltlos und steht, wie wir gesehen haben, auch in den USA auf dem Prüfstand, sobald nachgewiesen werden kann, dass das KI-Modell die Texte dauerhaft in seinen Parametern memorisiert, also quasi auswendig gelernt hat.
Eine unfassbar komplexe Gemengelage aus Analogem und Digitalem. Und das bringt mich zu einem finalen Gedanken, den du, lieber Hörer, in den nächsten Tagen gerne einmal für dich weiterspinnen kannst.
Oh, da bin ich gespannt.
Wir haben heute in der Analyse ausführlich beleuchtet, wie KI-Unternehmen das analoge Wissen vergangener Jahrzehnte aufkaufen, schreddern und als Trainingsdaten in ihre Modelle pressen. Gleichzeitig erleben wir doch aber gerade, wie diese generativen KIs zunehmend genutzt werden, um neue Texte, Artikel, Skripte und bald wahrscheinlich auch massenhaft neue Bücher zu verfassen.
Das stimmt, der Output wird immer mehr.
Genau. Und diese KI-generierten Texte, die landen dann wiederum im Internet oder auf dem Buchmarkt, wo sie früher oder später von der nächsten Generation von Webscrapern als Trainingsdaten erfasst werden.
Mhm.
Wenn dieser Kreislauf so weitergeht, also die analogen Originalquellen werden physisch vernichtet und die neuen Quellen sind maschinell erzeugt, trainieren wir dann die künstliche Intelligenz der Zukunft irgendwann nur noch mit dem künstlichen Echo von bereits geschreddertem Wissen?
Wow. Das ist das Risiko der sogenannten Modell-Collapse-Theorie. Wenn eine KI nur noch von den synthetischen Outputs anderer KIs lernt, verliert sie langfristig den Bezug zur menschlichen Realität und Originalität. Ein sehr, sehr starker Gedanke zum Abschluss.
Ein Gedanke, der uns sicher noch länger beschäftigen wird. Damit sind wir am Ende unserer heutigen ausführlichen Analyse angekommen. Ich danke dir fürs Zuhören und dafür, dass du dich mit uns durch dieses juristische und technologische Labyrinth gearbeitet hast. Vergiss nicht, auch bei der nächsten Folge des Podcasts Prompt mich mal wieder reinzuhören. Wir freuen uns auf dich. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.